Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Zeit, Geld und Wirtschaft. Mein Name ist Patrick. Und wenn ihr noch nicht wisst, worum es generell in diesem Podcast gehen soll, dann würde ich euch empfehlen, hört euch erstmal den Trailer an. Da erzähle ich ein bisschen darum, was wir hier im Podcast besprechen wollen, was unsere Themen sein werden und was so die langfristige Vision für den Podcast ist. In dieser Folge soll es um die marginale Revolution gehen. Wenn euch der Begriff noch nicht sagt, das ist überhaupt kein Problem, denn wir werden das alles Schritt für Schritt besprechen. Und zwar müssen wir uns erstmal fragen, was ist eigentlich die österreichische Schule der Nationalökonomie? Ja, woher kommen die eigentlich? Und um das wiederum zu verstehen, müssen wir ja ein bisschen zurückgehen in die Geschichte, in die Anfänge der Volkswirtschaftslehre, zumindest das, was wir heute unter Wirtschaft verstehen. Und zwar, es wird allgemein angenommen, dass die Anfänge ungefähr im alten Griechenland lagen, so mit Aristoteles. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die verschiedenen philosophischen Teilgebiete, sagen wir mal, noch nicht so genau abgetrennt. Das heißt, zum Beispiel hat Aristoteles eher über den Haushalt gesprochen, also darüber, welche Aufgaben der Mann übernehmen soll, welche Aufgaben die Frau übernehmen soll und so weiter. Hat auch Abtrennungen gemacht, zum Beispiel zur politischen Ökonomie. Und diverse andere Themen hat natürlich Aristoteles behandelt. Also Ökonomie war bei weitem nicht sein Haupt- oder Spezialgebiet. Und dann, wenn wir ein bisschen weiterschauen ins Römische Reich, muss man sagen, dass dort nur sehr wenig beigetragen wurde zur ökonomischen Lehre. Generell im Römischen Reich war wenig intellektueller Fortschritt zu verzeichnen. Das meiste kam von den Griechen. Und im Mittelalter sah es auch nicht sehr rosig aus, obwohl man sagen muss, dass gegen Ende des Mittelalters mehr Gelehrte sich dazu geäußert haben. Auch vor allem kirchliche Gelehrte, die zum Beispiel darüber gesprochen haben, ob das Verleihen von Geld rechtens ist. Dort hat sich auch die Meinung etwas geändert und so weiter und so fort. Aber keine großen Durchbrüche wurden hierdurch erzielt. Und dann kommen wir auch schon relativ schnell ins 18. Jahrhundert. Und zu Adam Smith, der so ein bisschen als der Begründer der modernen Volkswirtschaftslehre gilt, ist nicht ganz richtig. Es gab auch vor ihm bereits interessante Charaktere, zum Beispiel Richard Cantillon, den vielleicht schon einige gehört haben. Aber man muss sagen, dass er so als der international bekannteste Vertreter gilt. Und ein Problem, was Smith hatte, war, dass er nicht so wirklich den Wert von Waren und Dienstleistungen erklären konnte. Und zwar war die beste Theorie, die zu diesem Zeitpunkt vorgeherrscht hat, die Arbeitswerttheorie. Und grob gesagt sagt die Arbeitswerttheorie, dass der Wert von Produkten und Dienstleistungen dadurch bestimmt ist, wie viel Arbeitszeit in das Produkt oder die Dienstleistung investiert wurde. Und die Güter und Dienstleistungen tauschen sich dann mehr oder weniger nach ihrer Arbeitsleistung aus. Was aber natürlich klar war, war, dass diese Theorie nicht vollständig ist. Denn was sie nicht erklären kann, ist zum Beispiel, wenn ich etwas finde, zum Beispiel im Wald, ja, sagen wir mal, ich finde einen wertvollen Gegenstand im Wald, zum Beispiel ein Stück Gold, und das wurde nicht von irgendwelchen Menschen dorthin gebracht oder produziert, sondern es bin einfach durch Zufall, lag das dort schon immer, ich bin darauf gestoßen, dann wird ja niemand bestreiten, dass das genauso einen Wert hat, wie wenn jemand Gold aus einem Fluss gesiebt hat oder aus einer Mine abgebaut hat. Das heißt also, die Arbeitswerttheorie kann das nicht erklären und kann somit nicht den gesamten Wert von allen Dingen erklären. Ja, vielleicht im Handel, aber nicht in allen Dingen. Und dieses Problem war für eine gewisse Zeit oder für lange Zeit ungelöst. Auch Karl Marx hat immer noch an die Arbeitswerttheorie geglaubt oder hat das sogar zu einem zentralen Punkt seiner Werke gemacht. Und das ist quasi die Ausgangslage, in der wir uns befinden. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt dann die marginale Revolution und die österreichische Schule. Gegründet wurde die österreichische Schule de facto 1871 von Karl Menger in seinem Buch Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Allerdings muss man sich das so vorstellen, dass er nicht wirklich diese Schule gegründet hat, sondern das war quasi eine Attribution, die im Nachhinein stattgefunden hat.
Karl Menger selbst wusste natürlich nicht, dass er gerade eine neue ökonomische Schule einführt oder gründet. Aber dank seiner bahnbrechenden Erkenntnisse, könnte man sagen, aus seinem Buch, hat sich das im Nachhinein als Gründungszeitpunkt der österreichischen Schule etabliert. Warum heißt die ganze jetzt natürlich österreichische Schule? Naja, es liegt daran, dass die meisten der Ökonomen, die diese Denkansichten vertreten haben, aus Österreich kamen, genauer gesagt aus Wien. Wien war damals Ende des 19. Jahrhunderts schon eine Weltstadt, eine Stadt, in der sich sehr viele Intellektuelle in dieser Zeit getummelt haben, zum Beispiel Sigmund Freud und andere, auch auf anderen Gebieten. Es war eben auch eine Hochburg der Ökonomie. Und ja, die Schule ist heutzutage eher vergessen. Das heißt, ich will es ein bisschen auch, ich sehe es ein bisschen auch als meine Aufgabe, die Ideen dieser Schule ein bisschen weiter voranzubringen. Gut, dann denke ich, dass wir eine gut genug Basis gelegt haben und können jetzt zur marginalen Revolution übergehen. Worum geht es bei der marginalen Revolution? Also es geht im Prinzip darum zu beantworten, was ist der Wert einer Sache oder wie bestimmt sich der Wert einer Sache? Wir haben schon gesehen, der Arbeitswert ist zumindest ungenügend, um für alle Sachen den Wert zu bestimmen. Das heißt, wie kann man am besten in diese Sache herangehen? Die bahnbrechende Erkenntnis, die Menger hatte, war im Prinzip, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, unter denen ein Mensch handelt und Entscheidungen trifft. Und zwar ist es einmal die Voraussetzung, dass der Mensch unerfüllte Bedürfnisse hat. Ja, das ist quasi eine Voraussetzung, die wir annehmen in dieser Theorie. Mit unerfüllten Bedürfnissen ist quasi gemeint, der Mensch ist nicht komplett in Ruhe, er möchte noch weitere Dinge in seinem Leben haben, er möchte weitere Produkte und Dienstleistungen haben. Wenn das nicht so ist, wenn er bereits quasi komplett zufrieden ist, dann würde er quasi komplett aufhören zu handeln und würde sich nicht mehr bewegen und nichts mehr tun. Die zweite Voraussetzung ist, dass es knappe Ressourcen gibt. Das heißt, wenn wir Ressourcen haben, die nicht knapp sind, dann bedeutet das automatisch, dass sie nicht in die Berechnung von Individuen eingehen, weil immer unendlich viel vorhanden ist. Das heißt, wenn ich sage, wir haben zum Beispiel die Luft zum Atmen, könnte man sagen, dass sie im Normalfall kein ökonomisches Gut ist, denn es ist immer genug davon vorhanden. Und dementsprechend gibt es keinen Preis, keine Kosten dafür. Und die Leute werden nicht in ihrer Entscheidung diesen Faktor berücksichtigen. Außer natürlich, es kommt zu einer Knappheit von Sauerstoff, dann ändert sich die ganze Situation. Aber wenn es keine Knappheit gibt, dann wird das Ganze auch nicht beeinflusst. Die knappeste Ressource von allen ist Zeit. Das war auch eine wichtige Erkenntnis. Zeit ist für jeden Menschen knapp und auch wichtig, Zeit ist exklusiv. Das heißt, man kann nur eine Sache gleichzeitig machen. Es gibt keine Möglichkeit, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Und dementsprechend ist klar, dass Zeit sehr, sehr, sehr knapp ist, weil es kein Substitut für Zeit gibt. Was auch klar ist, ist, dass um zu handeln, also um die Bedürfnisse sich erfüllen zu können, muss man Zeit verwenden. Es gibt keine Situation, zumindest ist bis jetzt nicht möglich gewesen, Zeit wieder dazu zu bekommen. Das heißt also, alles, was man tut, hat einen gewissen Aufwand an Zeit, was wiederum bedeutet, dass immer eine Handlung, die man begeht, zwangsweise dazu führt, dass man eine andere Handlung zum selben Zeitpunkt nicht begehen kann. Das heißt, hier haben wir schon eine zentrale Einsicht, nämlich die Einsicht, dass es immer Opportunitätskosten gibt. Das heißt, mit anderen Worten, jede Handlung, die ich habe, hat immer Kosten. Und zwar sind die Kosten die, dass ich eine andere Handlung nicht ausführen kann. Wenn man das jetzt an einem praktischen Beispiel sagen will, wenn ich jetzt mir überlege, ist es jetzt Freitagabend und ich kann jetzt entweder Party machen gehen, ja, oder zu Hause bleiben, dann ist sehr klar, dass ich nicht beides gleichzeitig machen kann. Das heißt, egal für was ich mich entscheide, ich habe auf jeden Fall die Kosten, dass ich die andere Sache nicht machen kann. Oder wenn ich etwas einkaufen will, dann ist klar, ich kann mein Geld nur einmal ausgeben. Und wenn ich die eine Sache kaufe, kann ich die andere nicht kaufen. Dieses Problem zieht sich durch die gesamte Wirtschaft, wird aber trotzdem immer sehr schnell vergessen, weil die Leute nicht auf diese Was-wäre-wenn-Fragen achten, sondern hauptsächlich auf das, was passiert ist und nicht, was hätte passieren können. Aber diese Einsicht ist auf jeden Fall schon mal fundamental. Die Zeit ist begrenzt, die Leute wollen ihre Bedürfnisse befriedigen. Und das bedeutet automatisch, dass jede Handlung gleichzeitig Kosten hat. Denn man könnte jederzeit statt dieser Handlung, die man vollbringt, eine andere Handlung ausführen, die einem auch Nutzen bringt. Sonst würde man sie ja nicht ausführen wollen. Wenn wir jetzt etabliert haben, dass wir diese bestimmten Voraussetzungen haben, ist eine weitere sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass die Bedürfnisse, die wir uns erfüllen können, in eine Rangliste eingeordnet werden können. Das bedeutet, ich habe bestimmte Bedürfnisse, die sind mir wesentlich wichtiger als andere Bedürfnisse. Zum Beispiel wird das Bedürfnis für Nahrung oder Wasser wird erstmal sehr viel höher stehen als vielleicht das Bedürfnis, mich zu entspannen oder meine Ruhe zu haben. Allerdings gilt diese Skala nicht generell, also vielleicht habt ihr mal von dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört. So ist es in dem Sinne nicht gemeint, denn diese Bedürfnispyramide ist mehr eine generelle Feststellung. Was diese Rangfolge meint, ist eher, dass man zu jedem Zeitpunkt bestimmte Bedürfnisse hat, die man jetzt als nächstes am ehesten befriedigen möchte. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel schon satt ist oder schon genug getrunken hat, dann sind das keine Bedürfnisse mehr, die an Platz 1 stehen, sondern die erstmal sogar komplett von dieser Bedürfnisrangfolge komplett verschwinden und vielleicht erst später zu einem gewissen späteren Zeitpunkt wieder auftauchen. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt hat man eine bestimmte Rangfolge und jede Handlung, die man ausführen könnte, hat eine bestimmte Position auf dieser Rangliste. Das heißt, auf Platz 1 steht das, was ich jetzt am liebsten tun würde, auf Platz 2 das, was ich am zweitliebsten tun würde und so weiter. Jede Einheit ist quasi immer weniger wert, je weiter runter man kommt. Und was auch wichtig ist, es ist nicht notwendig, dass man bestimmte Zahlen der ganzen Sache zuordnet. Also was heißt das? Man kann jetzt nicht sagen oder man muss nicht sagen, es ist irrelevant, wie wichtig mir eine bestimmte Sache ist im Vergleich zu einer anderen. Also ist mir jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel ein Glas Wasser trinken könnte, 10-mal so wichtig, wie dass ich mir einen Film anschauen könnte oder so. Das sind Entscheidungen, die man nicht treffen kann oder auch beziehungsweise nicht treffen muss, denn es bringt dir keinen zusätzlichen Wert. Alles, was du wissen musst, ist, was ist die nächste Handlung, die ich jetzt als nächstes ausführen würde. Und ob die 10-mal wichtiger ist oder nicht, ist dafür irrelevant. Ich habe ja nur eine Zeit. Das heißt also, ich werde immer das machen, was auf der Rangliste ganz oben steht und nicht das, was weiter unten steht, egal ob es mir 10-mal wichtiger ist oder nicht. Das heißt, um das Handeln zu erklären, ist diese Erkenntnis nicht notwendig. Was auch offensichtlich ist, ist, dass jeder Mensch eine andere Rangfolge hat. Das heißt, man muss einfach nur mal unterschiedliche Menschen beobachten, dann wird man relativ schnell zu der Einsicht kommen, dass sie sich nicht in derselben Situation immer alle gleich verhalten. Manchen sind bestimmte Dinge wichtiger als anderen Menschen oder aber sie haben einen anderen Zustand. Also selbst dieselbe Person hat eben einen unterschiedlichen Zustand, sie hat unterschiedliche Mengen an Dingen bereits zur Verfügung und so weiter und so fort. Das heißt also, sie wird die Situation immer unterschiedlich beurteilen und das führt zu einer ja, mehr oder weniger eigentlich bahnbrechenden Erkenntnis, nämlich der, dass der Wert subjektiv ist. Das heißt also, der Wert, den ich einer bestimmten Aktivität zumesse, ist immer subjektiv und kann sich von Person zu Person unterscheiden. Das können wir jetzt mal an einem Beispiel machen, wo wir gleich noch ein anderes Konzept erklären, nämlich die Tatsache, dass der Nutzen einer Sache abnimmt, je mehr ich von einer Sache habe. Zum Beispiel können wir das jetzt mal an dem Beispiel Wasser durchgehen. Wenn ich überhaupt kein Wasser habe, dann ist klar, dass das, was ich als erstes mit dem ersten Liter Wasser, den ich bekomme, machen wollen würde, ist, meinen Durst zu stillen. Das ist so gut wie bei jeder Person müsste das auf Platz 1 stehen. Wenn ich dann mehr Wasser habe, würde ich das zweitwichtigste Bedürfnis stillen wollen, zum Beispiel Körperhygiene. Wenn ich dann noch mehr Wasser habe, dann will ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich zum Beispiel kochen kann, ja, mein Bedürfnis danach stillen kann und so weiter und so weiter. Und irgendwann, wenn ich komplett im Wasser, ja, wortwörtlich im Wasser schwimme, dann würde ich zum Beispiel das übrige Wasser verwenden, um meinen Garten zu bewässern oder um das Wasser in meinen Pool zu füllen oder einfach nur aus Spaß einfach mit der Wasserpistole rumschießen. Ja. Das heißt also, was klar ist, ist, dass das, was mir am wichtigsten ist, steht zwangsläufig auf meiner Rangfolge weiter oben und die Dinge, die mir weniger wichtig sind, stehen weiter unten. Das bedeutet, für Dinge derselben Art oder für Waren derselben Art gilt das zwangsweise auch. Das heißt also, je mehr ich von einer Sache habe, desto weniger wert wird jede zusätzliche Einheit. Deshalb spricht man auch vom Grenznutzen. Also was passiert an der Grenze, wenn ich eine zusätzliche Einheit bekomme? Hat auch einen gewissen mathematischen Hintergrund, da sagt man das auch. Das ist quasi der Grenznutzen, der Nutzen, der mir entsteht dadurch, dass ich eine weitere Einheit bekomme. Mit diesem Wissen gewappnet können wir jetzt schon eins der ja, klassischen Paradoxa tackeln. Und zwar geht es da um das klassische Wertparadoxon. Das ist eben ein Paradoxon, was vor der marginalen Revolution nicht wirklich erklärt werden konnte. Und zwar geht es darum, dass man sich überlegen muss, oder dass viele sich nicht erklären konnten, warum Wasser einen geringeren Preis hat als Diamanten. Denn es ist ja relativ offensichtlich, dass der Wert von Wasser für die Menschen wesentlich höher ist als der Wert von Diamanten. Und wenn wir jetzt systematisch an das Problem rangehen, dann müssen wir uns eben erstmal fragen, ja, was ist denn eigentlich die Menge, die typischerweise zur Verfügung steht von Wasser und von Diamanten? Und dann kommen wir relativ schnell zur Erkenntnis, dass Wasser im Normalfall zu deutlich höheren Mengen zur Verfügung steht als Diamanten. Das heißt also, die Bedürfnisse, die in der Hierarchie ganz oben stehen bei den Menschen, sind meistens schon befriedigt. Das heißt also, wenn ich in den Markt gehe und mir jemand Wasser gegen Diamanten tauschen möchte, dann ist immer die Frage, ja, wie viel Wasser habe ich denn schon und wie viele Diamanten habe ich schon? Und bei den meisten Menschen ist es eben so, dass sie wesentlich weniger Diamanten haben, als sie Wasser haben. Man sieht dann auch relativ schnell, an welchen Punkten dieses Beispiel nicht mehr gilt. Zum Beispiel das berühmte Beispiel, wenn ich in die Wüste gehe und ich bin am Verdursten, ich habe aber sehr viele Diamanten dabei, dann bin ich natürlich gewillt, meine Diamanten gegen einen Schluck Wasser einzutauschen. Wahrscheinlich sogar alle Diamanten. Einfach deshalb, weil ich viel zu wenig Wasser habe im Vergleich zu den Diamanten, die ich haben möchte. Und andersrum ist es allerdings auch so. Also man könnte ja auch ein Beispiel nehmen, wo man sagt, jemand hat sehr, sehr viel Wasser, aber keine Diamanten. Dann würde er natürlich so gut wie sein gesamtes Wasser aufgeben, nur um einen kleinen Anteil an einem Diamanten zu bekommen. Oder wieder andersrum, man hat jemanden, der eine Diamantenmine betreibt, der hat sehr viel mehr Diamanten, als er andere Sachen brauchen kann und ist bereit, seine Diamanten für Dinge, die er braucht, sehr, sehr günstig einzutauschen, solange es niemand anders gibt, der ihm mehr dafür bieten wird. Das heißt, man kann dieses Problem dadurch relativ gut lösen und war im Prinzip ein gewisser Durchbruch in der Wirtschaftswissenschaft. Deshalb wird es auch im Nachhinein eben als marginale Revolution bezeichnet. Ein paar andere Anwendungsfälle noch für diese Idee. Viele fragen sich ja zum Beispiel immer, warum verdient jemand, der jetzt zum Beispiel an der Supermarktkasse arbeitet, weniger als jetzt jemand wie ein Fußballstar oder eine berühmte Persönlichkeit? Weil jemand, der an der Supermarktkasse arbeitet, macht ja einen viel wertvolleren Dienst, ja? So ein Fußballstar, wenn es den nicht mehr gibt, ja, dann kann ich immer noch essen und so weiter. Aber wenn niemand mehr in der Supermarktkasse ist, dann bricht vielleicht unsere Lebensmittelversorgung zusammen. Das heißt, warum verdient jetzt so jemand im Schnitt deutlich weniger als ein Fußballstar? Und da sind halt verschiedene Aspekte relevant. Ein Aspekt ist sicherlich, dass man den durchschnittlichen Supermarktkassierer vergleicht mit einem durchschnittlichen Fußballstar. Und Fußballstars sind normalerweise Leute, die bereits sehr, sehr viel Geld verdienen, also die quasi die Top 0,1% oder so oder noch weniger ihres Berufs repräsentieren. Das heißt, das ist schon mal ein unfairer Vergleich. Es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es wesentlich mehr Leute gibt, die einen Job wie an der Supermarktkasse machen können, als es Menschen gibt, die Fußballstars sind. Das heißt also, das Angebot ist relevant. Ja, wenn es nur eine Person gäbe, die zum Beispiel am Supermarktkasse arbeiten kann, dann würde das bedeuten, dass diese Person sehr, 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 sehr viel Geld verdienen würde. Ja, das heißt, das ist eine Frage dessen, wie viele gibt es davon? Und es ist natürlich auch eine Frage davon, wie leicht kann man quasi jemand Neues anlernen, der diese Position machen kann. Ja. Aber hier kann man auch ein bisschen gucken, eben, was ist die Nachfrage danach? Ja, sicherlich ist der Wert von Essen, was ich bekomme, wesentlich höher, aber muss ich eben fragen, wie hoch ist auch das Angebot? Also wie viel gibt es bereits davon und wie viele Leute können zum Beispiel sowas wie einen Top-Top-Top-Leistung im Fußball erbringen? Wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass man durch diese Theorie auch wunderbar erklären kann, warum es zum Handel zwischen den Menschen kommt. Und zwar ist die Erklärung relativ simpel eigentlich. Und zwar, Menschen haben unterschiedliche Mengen an Dingen und haben unterschiedliche subjektive Bedürfnisse. Und wenn jemand mehr von einer bestimmten Sache hat, dann macht es für ihn Sinn, diese Sache zu tauschen, solange bis er von der anderen Sache so viel hat, dass es an seiner Werthierarchie angeglichen ist. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bauer bin und ich produziere sehr, sehr, sehr viele Kartoffeln, dann führt das dazu, dass mein Bedarf an Kartoffeln lange, lange, lange gestillt sind, wahrscheinlich schon nach 1% meiner Produktion. Und den Rest bin ich bereit, mit anderen zu teilen, weil die mir Sachen produzieren können, die in meiner Bedürfnishierarchie weiter oben sind. Ja. Es ist relativ klar, dass ich mit anderen tauschen will. Was daraus auch folgt, ist wiederum, dass Menschen nur miteinander tauschen, wenn sie beide davon einen Vorteil sehen. Das ist auch so eine Erkenntnis, die oft verloren ist, aber auch zentral sich im Prinzip aus dieser Einsicht ergibt. Nämlich bedeutet das Folgendes: Wenn ich jetzt eben meinen Sack Kartoffeln habe und jemand anders mir dafür zum Beispiel einen Sack Karotten anbieten will oder so, dann werde ich diesen Tausch nur machen, wenn ich mich dadurch besser stelle. Das heißt also, wenn meine Bedürfnisse nach zum Beispiel einer extra Karotte höher sind als meine zusätzlichen Kartoffeln zu behalten. Das Gleiche gilt aber aus umgekehrter Sicht auch für die andere Person. Das heißt, die würde auch nicht den Tausch durchführen, wenn für sie die Karotte mehr Wert hätte als die Kartoffeln, die sie dafür bekommt. Und das führt dazu, dass man zu der Einsicht kommen muss, dass dieser Tausch nur durchgeführt wird, wenn er für beide Parteien positiv ist. Wenn einer der beiden Parteien nicht davon profitiert, beziehungsweise wiederum Konzept der Opportunitätskosten, selbst wenn sie nicht davon profitiert, aber wenn sie schlechter gestellt wäre, als wenn sie den Handel nicht machen würde, dann kommt der Handel zustande und beide Parteien profitieren davon. Und das ist eben ein großer Kontrast zu der Arbeitswerttheorie, die ja sagt, es werden nur Dinge miteinander gehandelt, die den gleichen Wert haben. Aber diese Frage macht laut österreichischer Schule wenig Sinn, denn Wert ist subjektiv. Das heißt, dass etwas denselben Wert hat, ist im Prinzip eine Aussage, die man nicht treffen kann. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es denselben Preis hat auf dem Markt, aber das ist etwas, mit dem können wir uns in einer anderen Folge beschäftigen. Man kann aber nicht sagen, dass diese zwei Sachen denselben Wert haben für unterschiedliche Personen, denn man kann den Wert nicht wirklich vergleichen. Man kann nur sagen, für eine Person hat das mehr Wert als etwas anderes und für die andere Person auch. Und allein die Tatsache, dass die Menschen miteinander handeln und freiwillig diese Sachen miteinander austauschen, bedeutet zwangsläufig, dass sie beide einen Profit davon haben. Das heißt, Handel führt zwangsläufig, solange er freiwillig passiert, immer dazu, dass sich beide Personen besser stellen und beide einen Vorteil von dieser Transaktion haben. Sonst würden sie diese Transaktion nicht durchführen. Im Kontrast dazu sagt halt die Arbeitswerttheorie, dass diese Transaktion immer zwischen Gütern von gleichem Wert durchgeführt wird. Aber wie gesagt, das macht wenig Sinn, denn zum einen kann man das nicht vergleichen und zum anderen ist es aber auch so, dass diese Transaktion ja niemals durchgeführt worden wäre, wenn es tatsächlich den gleichen Wert hat. Denn warum soll ich etwas tauschen, was für mich denselben Wert hat? Weil ich habe ja quasi Transaktionskosten, ich muss zum Beispiel zum Markt hinfahren, ich muss mir überlegen, was ich kaufen will und so weiter. Warum sollte ich das machen wollen, wenn ich dadurch keinen Vorteil habe. Und dasselbe gilt natürlich auch für die andere Person. Und dementsprechend kann man relativ leicht sehen, warum diese Aussage im Prinzip zwingend richtig sein muss. Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Wert ist subjektiv. Eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt. Es unterscheidet sich zwischen jeder Person und zu jedem Zeitpunkt. Der Nutzen, den mir eine bestimmte Sache bringt, der nimmt mit zunehmender Menge ab. Das heißt also, je mehr ich von einer bestimmten Sache habe, desto weniger Nutzen bringt mir diese Sache, zumindest eine zusätzliche Einheit dieser Sache, bis der Wert quasi auf Null fällt. Daraus sieht man zum Beispiel auch schön, dass Geld etwas ist, wo der Nutzen nur sehr langsam fällt, denn ich kann quasi Geld auf dem Markt gegen alle anderen Dinge eintauschen und der Nutzen fällt wesentlich langsamer oder am langsamsten ab, könnte man sagen. Und eine fundamentale Erkenntnis, Opportunitätskosten. Ja, jede Handlung hat Kosten und zwar bestehen die Kosten darin, dass ich etwas anderes nicht habe machen können oder eine andere Dienstleistung oder Ware oder Dienstleistung nicht bekommen habe. Gut, dann denke ich, sind wir schon am Ende der ersten Folge angekommen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, immer gewisse Bücher mit in die Folge reinzupacken, falls sich jemand da mehr informieren will. Und zwar wäre das jetzt für dieses Buch die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre eben von Karl Menger von 1871. Ich werde den Link auch mit reinpacken in die Shownotes, da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es einen Link zum PDF. Ist ja mittlerweile quasi Public Domain, kann sich jeder frei runterladen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst bei Apple. Und kommt auf jeden Fall mit in die Telegram-Gruppe rein. Ich packe euch den Link nochmal in die Shownotes mit rein. Dann können wir diese Themen diskutieren. Wenn ihr eine Frage habt oder Feedback habt, dann sagt es mir am besten dort gleich. Dann kann ich das Ganze relativ schnell einbauen. Und folgt mir auf Twitter. Ich packe den Link von der Podcast-Episode auch mit in die Shownotes. Alles klar, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.